先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Tomasio's Club heute. Wir entfliehen heute dem kalten Februar. Und imaginieren uns aber nicht unbedingt in den Süden, sondern ins Mittelalter. Und zwar mit unserem Gast, unserer Gästin Livia Cardenas, mit der wir über ihr Buch sprechen, Imagination, Mittelalter, Projektionen einer Epoche in Sammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Schön, dass Sie da sind. Wir wünschen Ihnen und uns hier eine unterhaltsame Stunde. Sie wissen, dass Sie am Ende quasi unserer Gesprächsrunde gern auch selber noch Fragen stellen können, wenn Sie wollen. Also überlegen Sie sich da gern was, wenn Ihnen da zwischendurch etwas in den Sinn kommt. Bevor wir einsteigen in die Diskussion, wird mein Kollege Ringo Rösner erstmal unseren Gast vorstellen.
Genau, die Eröffnung hat Uta Karstein gemacht. Das darfst du nicht unterschlagen. Livia Cardenas hat Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften und französische Literatur und Sprachwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin studiert und an der Université François Rabelais Tours. Dann war sie 2006 bis 2008 Mitarbeiterin an einem Sonderforschungsbereich Erinnerungskulturen in Gießen und hat dann einen kleinen Ausflug in die Praxis gemacht und war Co-Autorin der Ausstellung Kunst, Küche und Kalkül, Karl Friedrich von Rumohr und die Entdeckung der Kulturgeschichte in Lübeck und ist dann zurückgegangen mit einer Promotion oder hat eine Promotion fertiggestellt 2011, die Textur des Bildes, das Heiltumsbuch im Kontext religiöser Medialität des Spätmittelalters. Also hier wird schon ein bisschen vorgearbeitet für dem, was jetzt heute gleich kommt. Von 2011 bis 2013 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in Basel und dann von 2013 bis 2019 ganz lange Zeit in Lüneburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann gibt es eine Überschneidung in einem Schweizer Nationalfonds-Forschungsprojekt, wenn ich das richtig sehe, quasi was die Imagination eines helvetischen Mittelalters zwischen Klassizismus und Historismus nachgeht. Und das war auch dann teilweise an Basel angelegt. 2020 bis 2024, würde ich fast sagen, waren Sie Mitarbeiterin an der TU, oder? Genau. Und jetzt sind Sie als Vertretungsprofessorin in Greifswald, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, geballte Kompetenz, glaube ich, haben wir heute irgendwie zu Gast mit dem besagten Buch. Und dieses Buch ist irgendwie besonders. Aber dazu vielleicht später. Vielleicht stellen wir erstmal eine leichte Einstiegsfrage. Also, Sie haben gehört, wir haben einen ganz großen Mittelalterfokus. Und jetzt erstmal so die simple Frage, warum Mittelalter? Was ist daran eigentlich jetzt so spannend? Und warum setzen Sie sich immer wieder damit auseinander?
Ja, warum Mittelalter ist natürlich die schwerste und die leichteste Einstiegsfrage zugleich, weil vielleicht, wenn Sie alle in Museen gehen oder in Ausstellungen gehen, wo Mittelalter-Ausstellungen sind, dann ist das Erste, was Sie sagen, oh, dunkel, oder? Also ich gucke mal in die Runde und frage Sie und vielleicht nickt ein paar, aber es ist einfach sozusagen immer dieses Wechselspiel zwischen, es ist eben nicht dunkel, da passiert schon ganz viel, da gibt es auch eine Aufklärung im Mittelalter und alle diese Sachen und das natürlich, um nochmal zurückzukommen auf Sammlungen und Museen, wir nur das über Mittelalter wissen können, was wir auch gesammelt haben, dass wir sozusagen unsere Wahrnehmung auch durch die Objekte gesteuert wird und ja, also das ist sozusagen, das sind so meine Interessenslagen und deswegen Mittelalter, weil es natürlich auch eine Wunschzeit ist für alle und jeden, das war ja auch so ein bisschen das Thema dieses Buches und deswegen Mittelalter, auch immer wieder Mittelalter und eben den Reflex darüber zu sehen, also zu sagen, was man eigentlich, was im Namen des Mittelalters alles passiert.
Also die Herausforderung heute, denke ich, für uns alle ist, dass wir uns ja gar nicht wirklich so direkt mit dem Mittelalter beschäftigen, sondern eigentlich mit dem Bild des Mittelalters, wie es sozusagen im 19. Jahrhundert verfertigt wurde. Und das wurde ja an ganz vielen Stellen, glaube ich, und über ganz viele Mechanismen verfertigt, dieses Mittelalterbild. Aber Sie haben sich jetzt sehr spezielle Sammlungen angeschaut und die Geschichte dieser Sammlung, die Entstehungsgeschichte, die Wanderungsbewegungen von Objekten und Objektgruppen. Und da haben Sie sehr bestimmte Sammlungen ausgewählt im 19. Jahrhundert. Vielleicht können Sie uns erzählen, wie Sie über diese, also wie es zu dieser Auswahl kam eigentlich.
Ja, vielleicht sage ich erstmal, welche Sammlungen ich mich mit denen befasst habe, damit Sie alle einen Einstieg haben. Zum einen habe ich mich mit der Sammlung von Glasmalerei, vornehmlich schweizerischer Glasmalerei, im Gotischen Haus in Wörlitz befasst. Dann wiederum mit einem Schweizer Gelehrten und Dilettanten, der auch Glasmalerei sammelt, eigentlich seine eigene sozusagen, die ihn umrundende Glasmalerei, also aus vornehmlich Zürich. Und dann geht es um den Klosterhof in Berlin, in zwischen Potsdam und Berlin gelegen, in Glienicke, des Prinzen Karl von Preußen. Da geht es um mittelalterliche Schatzkonvolute, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen und da eben auch aus dem Basler Münsterschatz. Sie sehen schon so ein bisschen die Linie. Und dann wiederum habe ich mich mit dem Basler Münsterschatz und seiner Verstreuung sozusagen in Europa mit der Auflösung befasst. Und worum es mir jeweils in diesen beiden großen Konvoluten ging, war einfach zu gucken, wer sammelt, mit welchem Anlass, warum, wie wird es neu sortiert und wie werden neue sozusagen Claims abgesteckt und wer gibt weg vor allen Dingen, weil natürlich sozusagen zur gleichen Zeit, wenn die schweizerische Glasmalerei überhaupt Glasmalerei sammle, muss ich natürlich auch jemanden haben, der die hat und sozusagen als Reservoir darbietet und sozusagen was passiert eigentlich in der Gegend sozusagen, wo es weggegeben wird und wollte einfach immer so ein bisschen so eine Dialektik aufbauen zwischen Sammeln, Weggeben, sozusagen neu ankommen, neu sortieren und neu konzipieren. Und das ist eben auch der Fall mit dem Basler Münsterschatz. Karl von Preußen sammelt, also kauft aus der Auflösung des Basler Münsterschatzes, also holt es zu sich, nicht nur den Münsterschatz, sondern auch andere Dinge. Und zugleich wird natürlich der Münsterschatz in Basel das letzte große Kirchenschatzkonvolut 1836 versteigert und geht unter dem Hammer. Also und da ist die Frage eben, warum geht das weg und sozusagen wo wird es weggegeben, welche Motivationen stehen dahinter und wie wandert dann dieser Schatz durch Europa und wird sozusagen, kommt an seine letzte Station.
Bevor wir vielleicht auf die Sammlungen nochmal selber direkt eingehen, weil hinter jeder Sammlung oder hinter jedem Schatz steckt auch immer irgendwie eine Geschichte. Sie haben das gerade angedeutet mit dem Basler Münsterschatz, aber auch die anderen Geschichten sind irgendwie absurd und verrückt. Wenn man das Buch anfängt und man denkt ans Imagination Mittelalter, dann war ich zumindest relativ schnell überrascht, dass ich irgendwie ständig in der Schweiz war und gleichzeitig so in Mitteldeutschland unterwegs und hatte mich dann relativ zügig gefragt, warum jetzt eigentlich die Schweiz? Wenn ich am Mittelalter denke, dann bin ich bei König Artus irgendwie in Großbritannien, dann habe ich irgendwie die französische Gotik im Kopf, vielleicht noch irgendwelche Backsteingotik aus Norddeutschland oder ähnliches. Aber die Schweiz hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Wie kommt man überhaupt dazu, sich mit der Schweiz auseinanderzusetzen? Und was ist am Mittelalter der Schweiz so interessant?
Die Schweiz ist insofern interessant, als sie sehr lange nicht im Fokus der gelehrten Welt erscheint und dann plötzlich so aufploppt mit Johann Jakob Scheuchzer, mit seiner Physikotheologie. Da geht es dann darum, dass in der Schweiz, weil man Versteinerung findet, sozusagen letzte Zeichen der Sintflut festmacht und dann das eben die Schweiz eben auch mit diesem physikotheologischen Ansatz verbindet. Und irgendwann wendet sich der Fokus also auch so Grand Touristen, die fahren nie in die Schweiz, die fahren eigentlich immer drum herum so richtig, also die fahren natürlich auch, die fahren dann durch die Schweiz durch, aber irgendwann wird die Schweiz interessant und die wird dann so eine ja, Projektionsfläche, sozusagen das Naturbelassene, die Ursprünglichkeit, und damit verbinden sich dann so Bilder und Sachen, also die auch republikanische Ansätze, die dann eben da einfach so plötzlich so eine Blackbox, wo man sowas auch rausholen kann und neu konzipieren kann. Also das Interesse wird dann auch bei Reisenden größer an der Schweiz und an so einer Verfassung, an einer urtümlichen Verfassung, einer republikanischen Verfassung. Das merkt man eben auch. Also insofern sind auch Reiseberichte auch immer sehr interessant zu lesen, weil dann sozusagen Aufmerksamkeitsmomente einfach, die kann man dann nachvollziehen. Und ja, das ist dann eben so. Und deswegen die Schweiz, und weil sie natürlich tatsächlich auch nicht so im Fokus ist. Es ist eben nicht England und es ist nicht das, was wir im Norden verboten, die norddeutsche Backsteingotik, sondern das, was sozusagen, was so ein bisschen auf den Nebenstraßen oder im toten Winkel der Aufmerksamkeit lange lag und dann eben plötzlich aber so in den Fokus gerät, weil die Schweiz und Schweizer Objekte und werden ganz stark auch abgekauft, quasi aus der Schweiz ausverkauft, und ja, sind halt, es ist einfach eine Verfügbarkeit, die dadurch auch entsteht.
Willst du noch was nachfragen? Ich würde weitermachen wollen.
Okay.
Also, weil ganz verrückt vielleicht, kann man das noch ein bisschen plastischer machen. Das Buch fängt an mit dem gotischen Haus in Wörlitz. Das fand ich schon mal gut, weil da kann ich jetzt im Sommer hinfahren und mir das angucken. Und man kann das Kapitel quasi auch als Reiseanleitung nehmen in dieses Haus und sich, es ist sehr, sehr schön erklärt, was man eigentlich sieht. Ne?
Es gibt auch tolle Bilder.
Es gibt wirklich schöne Bilder, die wir mal wieder nicht zeigen können. Also dafür lohnt sich doch das Buch dann doch noch mal reinzugucken. Und können Sie jetzt uns mal erklären, was wir da eigentlich sehen in diesem gotischen Haus? Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, kurz Fürst Franz, das kürzen Sie dann selber ab, wollen Sie auch nicht immer schreiben. Wie hängt es eigentlich zusammen? Wie kommt so ein Mensch aus Dessau da jetzt A, so ein Haus zu bauen, und B, das mit Glasmalereien aus der Schweiz auszustatten? Und was für eine Geschichte projiziert das, um auch vielleicht auf den Titel des Buches zu kommen, Imagination Mittelalter?
Ja, Fürst Leopold III., ich weiß es schon selbst nicht mehr.
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau.
Kurz Fürst Franz, ist ja quasi der in Wörlitz als erster sozusagen kontinentaleuropäisch mit Hilfe von Erdmannsdorf so ein Haus, also ein Schloss im palladianischen, so im klassizistisch-palladianischen Stil baut. Das heißt, auch Erdmannsdorf würde man erstmal nicht verbinden mit so neogotischen Architekturen. Und
wer ist erstmal Erdmannsdorf?
Der Architekt, Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf, ist so auch der höfische Begleiter, Hofmann und Architekt von Fürst Franz, und baut eben den ersten Klassizist, naja, nicht den ersten, aber einen wichtigen klassizistischen Bau in Wörlitz. Und wenig später, nach einer dieser Grand Tour von Fürst Franz, wird dieses gotische Haus gebaut, ein erster Bau, 1773, das wird erstmal so im italienischen Stil gebaut, also hat eine bestimmte Vorlage. Das ist die Madonna dell'Orto in Venedig, und das wird so als Folie sozusagen, und hat aber an sich einen sehr ganz ausgeglichenen Grundriss. Ja, und dort werden dann so alte Kompartimente des Dessauer Schlosses abgelegt, und eigentlich ist dieser Bau vornehmlich eigentlich, es wird gesagt, für den Gärtner von ihm mit, also die Geschichte wird immer breiter, wenn ich aushole. Und dort hat eben Fürst Franz auch mit seiner Mätresse gelebt. Das heißt, es ist so ein Nicht-Repräsentationsbau. Also es ist wird so als Rückzugsort apostrophiert, und dort bewegt er sich dort eben. Also es ist eigentlich, wird gesagt, es ist für den Gärtner, aber es ist eigentlich sozusagen für ihn so ein kleines Maison de Plaisance. Und dort fängt er dann an, eben so Versatzstücke aus dem Dessauer Schloss, so aus dem 16. Jahrhundert, einzubauen, und wird dann sozusagen in einem nächsten Schritt wird ein Anbau geschaffen, der dann in gänzlich anderen Formen auch so ein bisschen Momente der gotischen Backsteingotik aufnimmt oder auch so und eben große Fensterflächen schafft, um eben diese Sammlung, die er angelegt hat in der Zwischenzeit, auch unterzubringen, die Sammlung von Glasmalereien unterzubringen. Das heißt, man hat hier nicht in erster Linie einen klaren Repräsentationsbau, sondern einen Bau, wo man sozusagen ein bisschen im toten Winkel dieser höfischen Etikette auch was machen kann, was man sonst nicht tut. Weil es ist einer der ersten, also gehört zu den ersten, es ist nicht der erste, es ist einer der ersten, also einer der frühesten neogotischen Bauten auf dem Kontinent. Nicht, also in England gab es schon früher welche, aber gehört eben zu den ganz frühen Bauten, neben den Nauener Tor in Potsdam und so.
Haben Sie eigentlich, weil ich glaube, das ist nicht im Buch drin, aber haben Sie auch ein bisschen mehr herausfinden können, wie das bei den BesucherInnen ankam? Also, dass da so Glasmalerei aus der Schweiz jetzt ist? Also, gibt es da irgendwelche Dokumente zu?
Ja, es gibt so Reiseberichte, die man sehen kann, was die eigentlich wichtig fanden in diesem gotischen Haus. Und das Interessante ist, diese Scheiben sind nicht Scheiben aus der Schweiz, sondern das sind Scheiben mit lauter alten Rittern. Ja, also das ist einfach, das wird so plötzlich, das ist gar nicht mehr das, woher es kommt, sondern das wird wahrgenommen, das sind so Ständescheiben, weiß nicht, ob Sie die vielleicht kennen, das sind so Ritterfiguren, die Fahnen der Schweizer Kantone tragen, die sogenannten Ständescheiben, und die sind in dem Rittersaal, in einer großen Glaswand montiert. Und die Leute, die da hinkommen, sind lauter alte Ritter. Ja? Und das heißt, das ist das, was sie wahrnehmen und das, was auch gezeigt werden soll. Also auch mit Anklängen an Windsor, an die St. George Chapel, wo eben auch ganz viele Rittergestalten abgebildet sind und so. Also, ja. Also vielleicht darf ich nochmal kurz zurückgehen auf den Ansatz, warum ich das eigentlich auch ausgesucht habe, warum ich Wörlitz und das gotische Haus und die Schweizer Scheiben ausgesucht habe, oder die sogenannten Schweizer Scheiben. Mir war es wichtig, an einen Punkt zu kommen, der vor der napoleonischen sozusagen Überformung von Europa ist, wo wir sowieso alle erwarten, dass sich die einzelnen Nationen immer zurückwenden auf ihre eigene Geschichte und nicht in die Antike gehen und dass sie quasi auch nochmal sich wenden. Und mir war eben wichtig zu gucken, was machen eigentlich die Leute, die vor diesen napoleonischen Kriegen sammeln und sich dem sogenannten Mittelalter zuwenden, was machen die eigentlich und was ist deren Ansatz? Weil nach 1800 ist es ja doch relativ sozusagen verbreitet, sich mit dem eigenen, dem englischen, dem französischen oder eben dem deutschen Mittelalter zu befassen. Und mir war es eben wichtig, in die Zeit davor zu kommen. Deswegen auch diese spezifische Auswahl dieses Objektes. Ja. Und weil er fängt natürlich an zu bauen, 1474 ist der erste Bau, 1774 so der erste Bau und der zweite Bau ist sozusagen, den ich behandle, der ist noch weiter gebaut worden, aber 1785. Das heißt, wir bewegen uns in der Zeit, wo er dieses Haus ausstattet, wo vor revolutionär auch ist, ja, also Französische Revolution in Frankreich.
Dahinter steckt ja jetzt die These, dass es tatsächlich Unterschiede auch gibt, ne? In der Art und Weise, wie sozusagen vor Napoleon auf das Mittelalter geblickt wurde, was da interessant gefunden wurde und wie sich das dann sozusagen im 19. Jahrhundert mit auch der zunehmenden Nationalisierung entwickelt hat. Und haben Sie denn das bestätigt gefunden? Also schauen sozusagen Ihre frühen Sammler nochmal anders auf das Mittelalter? Interessieren Sie sich für andere Dinge als dann die Akteure des 19. Jahrhunderts?
Würde ich schon sagen, weil man ganz klar bei Fürst Franz so, also es gibt so drei Kabinette, die in die 1785er Phase gehören und da die Glasmalereien eingebaut sind, kann man eben davon ausgehen, dass es keine späteren sozusagen, also Kompositionen von Glasmalerei sind, weil diese Glasmalereien kommen ja nicht alle aus einem Kontext, die kommen aus ganz verschiedenen Kontexten, die kommen aus ganz verschiedenen Kantonen, sehr viel Zürich, aber auch Zug, Aarau und wie sie alle heißen. Also das ist wirklich sehr weit gestreut und es wird so zusammengesetzt, also aus ganz vielen unterschiedlichen Herkunftskontexten und die Interessenslagen, die er in den jeweiligen Kabinetten auch entwickelt. Es gibt ganz stringente Programme, wie er die neu sortiert. Also er aus völlig unterschiedlichen Kontexten zusammengesetzt, aber es gibt so immer so Linien, die man durch die Komposition der Scheiben verfolgen kann. Und das ist, es gibt eben neben dem Rittersaal das sogenannte kriegerische Kabinett und das geistliche Kabinett auf der anderen Seite. Und dann werden eben Schweizer Schlachten, der Schwur der drei Eidgenossen, der Tellenschuss, also der Apfelschuss von Wilhelm Tell dargestellt und andere Momente aus der schweizerischen Geschichte. Und eben über diese Anordnung kann man sehen, dass eigentlich nicht so sehr die Schweizer Geschichte das Thema ist, sondern einfach eine Idee von Freiheit, ja, und Souveränität. Und das ist gerade in so einem kleinen Duodez-Fürstentum, was so umzingelt ist, eben auch irgendwie von Preußen, was ja auch immer Marschälle und so generell für die preußische Armee liefert, einfach auch ganz wichtig, die Souveränität und diesen Freiheitsgedanken. Und den verfolgt er eben über die Motivik, die ihm die Glasscheiben mitliefern. Und die sortiert er auch so, dass es völlig, also richtig programmatisch wird. Und ja, also es geht eben auch um eine Form von Concordia, also sozusagen diese Einheitsgedanken. Da werden dann plötzlich Sachen eben zusammengebracht, die man so nicht vermuten würde. Also auch Konkurrenten und um bestimmte, ja, also politische Momente. Aber es geht ihm wirklich um ein ganz anderes Bild. Also es geht ihm nicht um ein deutsches Mittelalter. Es geht ihm durchaus um Genealogie, aber um die eigene Genealogie. Mhm. Aber es geht ihm tatsächlich um nichts Nationales. Mhm. Das ist relativ deutlich in dieser Sammlung. Mhm.
Vielleicht frage ich da mal nochmal nach zu der Anlage des Buches, weil das schwingt jetzt im Grunde genommen die ganze Zeit schon mit. Ne? Sie betonen in Ihrem Buch, dass es nicht um eine Rezeptionsgeschichte in einem klassischen Sinne gehen soll, sondern um eine sogenannte Projektionsgeschichte. Und das ist ja jetzt nun gar nicht so geläufig. Also ich vermute, das ist auch ein Teil der Innovation, die in dem Buch sozusagen erfolgt, ja, so diese Projektionsgeschichte mal stark zu machen und das, was sie bieten und leisten kann. Vielleicht können Sie ja uns noch mal kurz erklären, was es mit dieser Projektionsgeschichte auf sich hat. Ich glaube, implizit haben Sie ja auch schon jede Menge Beispiele jetzt dafür geliefert. Vielleicht können wir das noch mal zusammenziehen.
Ja, mir ging es darum, so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel sozusagen für mich in dieser Arbeit zu vollziehen. Das ist beruht nicht nur ganz, also es gibt natürlich Historikerinnen, die bereits auch mit sozusagen diesem Wunschzeit-Mittelalter gearbeitet haben, Valentin Gröbner. Aber es ging mir darum, einfach zu sagen, also angefangen hat man ja sich zu befassen mit, es gibt eine Rezeption des Mittelalters. Das heißt, man findet etwas wieder, was eigentlich nur ein bisschen verschollen ist. Und mir ging es aber darum zu sagen, also in dem Augenblick, wo ich sammle und aus die Kontexte und die Orte wechsle und neu anordne und unter bestimmten Rücksichten neu anordne, wie ich es ja jetzt schon ein bisschen erwähnt hatte, mit dem Idee der persönlichen oder der Souveränität, dass man da einfach völlig neue Kontexte kreiert und neue Bilder schafft und die so in dem Ursprungskontext möglicherweise nie intendiert waren, ja, also auch nie eine Rolle gespielt haben, aber hier plötzlich eine Rolle spielen und durch Neuanordnung, Neusortierung, Spolierung, alles Mögliche, dann einfach nochmal völlig neue Bilder generiert. Und das ist der Begriff der Projektion, um den es mir da geht. Ich schaffe völlig neue Anordnungen, Bilder, die dann aber wiederum, wenn wir darauf schauen, jetzt heute auch ihre Wirkung haben und wir als eine Form von Authentizität möglicherweise wahrnehmen, die nie so existiert hat. Und darum geht es mir einfach, diesen sozusagen Projektionscharakter, den Epochen ohnehin haben. Also jede Epoche ist eine Projektion, es hat was Normatives, ja, also ist unsere Projektion, aber darum ging es mir einfach zu sagen, dass das einfach nicht wiedergefunden wird, sondern einfach nochmal neu geschöpft wird und mit völlig unterschiedlichen Intentionen. Die können politisch sein, müssen aber nicht politisch sein. Die können ästhetisch sein, müssen es aber nicht.
Ich fand ja die Formulierung total toll. die ich irgendwo gefunden habe, dass sie, da haben sie geschrieben, Projektionen haben sowohl einen Erkenntnis- als auch einen Verschleierungscharakter. Ja? Also sie sind überhaupt nicht eindeutig, ne? Sie sind hochgradig ambivalent. Und also ich glaube, ein bisschen was merkt man auch schon an dem, was Sie erzählen, dass das genau immer in diesem Wechselspiel sozusagen erfolgt, die Bezugnahme. Also dass man natürlich etwas birgt und auch etwas zeigen kann und auch sozusagen die Besuchenden dann Mehrwert haben, ja, auch vielleicht etwas wie Erkenntnis, ne, auch für die Wissenschaft etwas geborgen wird und aufbereitet wird und gleichzeitig natürlich kommen über diese spezifischen Selektionen da auch, fallen Dinge hinten runter und andere werden plötzlich stehen im Rampenlicht.
Wenn ich da nochmal kurz einsteigen dürfte, diese Sammlung schweizerischer Glasmalerei im gotischen Haus ist eine, gehört zu einem von zwei den größten Corpora schweizerischer Glasmalerei überhaupt. Das heißt, in der Schweiz hat sich kein so großer Korpus erhalten wie im gotischen Haus. Und das ist nochmal natürlich sozusagen für eine Geschichte der Musealisierung auch nochmal interessant, aber eben auch zeigt auch sozusagen die Bewegung weg aus der Schweiz oder sozusagen aus dem ursprünglichen Ort, aus den jeweiligen Gesellschaftshäusern.
Vielleicht eigentlich Rückführungsansprüche?
Entschuldigung. Nein, es war vor dem Wiener Kongress.
Eine andere Sammlung ist die von Johann Usteri. Und die hat auch so einen Umweg über Deutschland dann genommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz ehrlich, manche Wege waren da so verschlungen. Und landete, glaube ich, aber bei der Bankiersfamilie Benecke in Niederschlesien. Und die haben da irgendwie was ganz Besonderes mitgemacht. Habe ich das richtig verstanden oder?
Ja, Sie haben das natürlich richtig verstanden.
Stichwort zu Projektion. Da passiert nämlich wirklich eine Art von Projektion, die mich irgendwie dann doch umhaut.
Genau. Also Johann Martin Usteri, auch deswegen für mich von Interesse, fängt genau zeitgleich an zu sammeln mit Fürst Franz, also auch sozusagen in einer Zeit vor Napoleon, vor der Französischen Revolution. Das war auch nochmal wichtig. Und da habe ich sozusagen, nachdem er gestorben ist, wird seine Glasmalereisammlung von 150 Nummern verkauft. Und sein ganzes, also ist ein gelehrter Zürcher und Dilettant und seine Büchersammlung geht in die Stadtbibliothek in Zürich ein und alles andere wird allerdings, eben diese großartige Glasmalereisammlung wird als Konvolut verkauft an einen, die Station weiß man nicht genau, an einen Berliner Bankier, Wilhelm Christian Benecke, der eigentlich also so ein richtiger bizarre Person ist, der also man kennt ihn heute überhaupt nicht mehr, aber der war zu den napoleonischen Kriegen eine wichtige Person für Preußen, weil er auch die Kontinentalsperre mit dem sozusagen Wissen der preußischen Könige umgeht und da jede Menge Geld macht, ja, und hat auch sozusagen, wird der Veruntreuung bezichtigt, steigt früh genug aus diesem Bankgeschäft aus und nimmt sein Geld und versucht sich, bittet darum, in den Adelsstand erhoben zu werden und das schafft er auch. Und in dem Augenblick fängt er an, eben Land zu kaufen in Schlesien und ein Schloss und eine Burg, Gröditzberg, Grodziec heißt es auf Polnisch. Und da fängt er dann an, eben diese Glasmalereisammlung, die er hat, in der Burg und in seinem Schloss oder in so einem großen Herrenhaus zu verbauen. Und im Prinzip ist es im Prinzip eine ähnliche Bewegung wie Fürst Franz, der aus der Schweiz sozusagen Glasmalerei sammelt und in seinem gotischen Haus verbaut. Das ist allerdings ein Neubau. Und Benecke von Gröditzberg dann geadelt, das schafft er dann auch. Baut dieses Schloss aus, die Burg aus und macht dann in den Rittersaal diese Schweizer Scheiben. Und dort wird dann im Prinzip das Gleiche nochmal, also hier wird der Punkt, dass hier ein Bild erzeugt wird, was es so nie gegeben hat, da waren keine Glasmalereien in der Burg, aber er umgibt sich quasi mit der Aura dieser Glasmalereien. Und man muss vielleicht auch noch fairerweise sagen, diese Glasmalereien stammen eigentlich fast alle aus dem 16. Jahrhundert, überwiegend. Damit sind sie einfach aus unserem heutigen Verständnis heraus eigentlich gar nicht mittelalterlich. Aber was mittelalterlich an ihnen ist, ist natürlich die Ästhetik, also dieses sozusagen farbige Licht, was eintritt, und natürlich die Motivik ist mittelalterlich, also auch so die ganzen Wilhelm Tell, Struthahn-Winkelried-Geschichten, Schweizer Schlachten und so weiter. Also, und hier schafft er in Schlesien nochmal, umgibt er sich mit diesen Glasmalereien, schafft in diesem Burg, in dem Rittersaal auch nochmal so einen Moment von der Verbindung von schweizerischer Glasmalerei und diesem Rittersaal, eben, der nie so existiert hat, und stattet vor allen Dingen eben auch sein Schloss damit aus, was ein barockes Schloss ist. Und da umgibt er sich eben auch mit diesen Malereien. Also es ist dann auch zu der Zeit, wo er das tut, nach in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, ist eben Glasmalerei, eben auch ältere Glasmalerei schon eigentlich ein modisches Wohnraumaccessoire, so hatte ich es genannt. Und damit umgibt er sich dann auch und schließt damit auch an also hocharistokratische Sammlungsideen der preußischen Hohenzollern-Familie, die eben auch in dem gleichen Gebiet so ungefähr auch sich Schlösser ausbaut und auch mit Glasmalerei versieht. Also er schließt immer an etwas an, was es auch gibt. Und ich glaube, interessierend hat es ihn weniger. Es ging ihm tatsächlich um Statusfragen, die er damit mit seinem neuen Adel auch nochmal unterstreichen will. Also es ist eine Teilhabe an Geschichte, die er so nie hatte.
Fake it till you make it. Oder er hat es gemacht und dann hat er aber noch das drumherum rumgebaut. So hatte ich das gelesen quasi.
Also er hat da eigentlich nur restauriert. Also die Burg hat er restauriert und hat also diesen Saal restauriert, auch die Gewölbe restauriert und hat dann da in diesem Saal diese eingebaut.
Aber er hat sich so eine Art Genealogie geschaffen, oder?
Genau, hat sich seine eigene Genealogie geschaffen und er hat was behauptet, also damit, dass er, also eben die Erhebung in den Adelstand, er bindet daran sozusagen den Erwerb dieser Burg und sagt, das ist ein Argument, also aber er baut das nicht, also er baut das Haus nicht neu. Also es ist ein barockes Schloss und eben diese Burganlage, die es aufs Mittelalter, auf die Piasten zurückgeht tatsächlich.
Gut, der hatte jetzt also eine Notwendigkeit, sich so eine Art Wolkenkuckucksheim zu bauen. Ein klassischer Aufsteiger kennen wir, glaube ich, auch aus anderen, auch aus gegenwärtigen Geschichten, dass es das dann, glaube ich, gibt. Ein anderer aber, Prinz Karl von Preußen, dritter Sohn von König Friedrich Wilhelm IV., der baut sich aber mit dem Klosterhof in Glienicke auch so einen Kleinod. Warum tut der das? Also wo war dessen Need eigentlich würde oder dessen Bedürfnis? Also Sie merken schon, wir haben auch überall Charaktere, die mit den Sammlungsbeständen, die sie kaufen, auch irgendwas kompensieren müssen anscheinend. Aber was muss jetzt so ein Prinz kompensieren und warum tut er das?
Ja, Sie merken schon, wir kommen jetzt weg von der Glasmalerei und gehen jetzt sozusagen in ein anderes Sammlungskonvolut über das mittelalterliche Schatzkunst. Und Prinz Karl von Preußen ist der drittgeborene Sohn von Friedrich Wilhelm III. Und damit ist er natürlich von der Thronfolge meilenweit entfernt, da sind quasi noch zwei Personen vor ihm, hat aber offenbar sehr starke Ambitionen, wie man einfach aus Aussagen von Zeitgenossen schließen kann. Also die sind sogar sehr konkret und direkt, das ist Warnhagen von Ense, der sozusagen, der in seinen Tagebüchern auch so ein bisschen die Yellow Press des preußischen Hofes ist und über den kann man dann eben, also der heiratet relativ früh und lässt sich eben am Rand, also zwischen Potsdam und Berlin, dieses Schloss Glienicke von Schinkel also ausbauen. Da gab es schon vorher ein Landhaus von Hardenberg, hat er erstanden. Und eben auch fängt dann an, auch ja, also Bauspolien zu kaufen aus Venedig und Umkreis und lässt dort ein so eine Art ja, Klosterhof, eine Art Kreuzganggeviert bauen und das ist eine völlige Fantasiearchitektur. Also das nimmt Bezüge eben auf Kloster, also Kreuzgänge, so auch so mit Arkadengängen und ein Dreierumgang. Und dort hat er dann auch ganz viele Spolien, veneto-byzantinische Spolien, die er dort verbauen lässt, die alle tatsächlich aus Venedig und Umkreis Venedig kommen. Also das sind so, die weisen so ins, also sind aus dem 12. Jahrhundert. Die sind heute noch in Venedig zu sehen. Also auch
sowas hier, oder?
Das nun glücklicherweise gerade dich, aber das ist auch das ist ein Original, was Sie dort auf dem Pergamon sehen. Das ist auch eine Spolie, aber die kommt aus Pisa in dem Fall.
Also dann müssen Sie uns Nicht-Kunstgeschichtler kurz aufklären, also mich, was eine Spolie ist.
Oh, Entschuldigung. Also eine Spolie ist quasi ein Objekt, ein Bauteil aus einem Gebäude, was sozusagen genommen wird und an einem anderen Ort wieder verbaut wird. Das ist eine Spolie und das ist sozusagen ist ein gängiges Mittel, bestimmte Ideen auch wandern zu lassen. Und das ist eine Spolie. Also dass man auch Karl der Große hat in Aachen Spolien verbaut, also auch sozusagen aus Gebäuden und Architekturen, die für ihn wichtig waren. Insofern ist sozusagen die Idee der Verwendung der Spolie sehr viel älter, aber eben hier bewegen wir uns eben ein bisschen in jüngeren Zeiten. Also man nimmt Versatzstücke aus sozusagen anderen Architekturen oder Momenten und verbaut die woanders und lässt sie als solche auch noch sichtbar. Also man muss sie auch noch bemerken, sonst ist es sinnlos. Also er verbaut diese Spolien dort in dem Klosterhof und das ist so eine Andeutung dort, dass man einfach, als würde man in so ein Glas gehen, ein sozusagen Umgang, ein Kreuzgang einer mittelalterlichen Kirche oder im Kloster und so wurde es auch gehandhabt. Und dort wiederum verbaut er eben nicht nur eben dieses Spolien, sondern legt auch eine kleine Schatzkammer an, wo er dann Schatzkunst eben von ja, Reliquien, Reliquiare, also Behältnisse für Überreste von Heiligen, das sind Reliquiare, einfach in eine Art Schatzkammer positioniert und unter anderem eben auch das sogenannte Heinrichskreuz aus dem Basler Münsterschatz, was er über Hoflieferanten aus der Auktion, Verauktionierung des Basler Münsterschatzes erwerben lässt. Und hier baut er so ein, das ist wirklich ganz neu gebaut und versprüht dann aber eben auch so eine Aura von alt und natürlich oder gewachsen. Also wenn Sie in, weiß ich, Italien, Frankreich oder sonst wo in Kreuzgänge gehen, dann sehen Sie auch immer, dass da aus ganz unterschiedlichen Zeiten, ja, also Platten, also Grabplatten oder irgendwelche anderen Kunst, also Reliefs oder so verbaut sind, dass es so eine Form von zeitlicher Sedimentierung gibt. Und er simuliert dieses sozusagen mit den Zeiten Gewachsene da, weil er auch aus völlig unterschiedlichen Zeiten Versatzstücke zusammenbringt. Da ist ein byzantinisches Kaisertondo, auch aus Venedig, aus dem 12. Jahrhundert, mit eben einem sozusagen byzantinischen Kaiser drauf oder eben eine Gottvaterfigur, die aber aus dem 15. Jahrhundert ist und das setzt er so gegenüber und also dann baut er imaginiert er sich etwas Neues, was sehr alt aussieht und auch zum Teil eben auch alt ist.
Ich steige mal ein, auch mit noch einer Frage zu den, speziell zu den adligen Sammelnden. Also in dem, was Sie bisher erzählt haben, klingt ja schon an, es gab auf jeden Fall politische Motive auch. Es gibt sozusagen das Motiv, an Geschichte anzuknüpfen, sich einzuschreiben. Dort, was ich mich frage, ist, gibt es eigentlich auch Motive, die tatsächlich eher ins Wissenschaftliche gehen? Also hatten die auch etwas, was man heute so wissenschaftliches Interesse nennen würde? Oder kann man das bei denen nun gerade nicht finden, aber dafür vielleicht eher bei bürgerlichen Sammelnden? Oder denke ich dazu schematisch?
Jein, kann man dazu sagen. Also es ist sowohl ein wissenschaftliches Interesse bei den bürgerlichen Sammlern da, in dem Fall wäre es ja Johann Martin Usteri, und es ist aber auch ein wissenschaftliches Interesse bei Karl von Preußen da, weil wir den ja eben gerade auch hatten. Und Usteri hat so einen realienkundlichen Ansatz, also der versucht über die Glasmalerei eben so eine, also das war eben eine Scheibe, die auf 1498 datiert ist, und dann haben die sozusagen eine Tracht an. Damit kann er quasi das Jahr mit der Tracht verbinden und dann eben das Wappen. Und der ist auch sehr interessiert an den Genealogien von Zürcher, wichtigen Familien und zum Beispiel. Das heißt, es ist so ein vorwissenschaftliches Interesse an bestimmten realienkundlichen Aspekten, die eben sich mit dieser Zeit Mittelalter verbinden. Und Karl von Preußen ist insofern nochmal interessant. Ich hole nochmal ein bisschen aus, weil Sie ja fragten, hat der ein Kompensationsproblem? Als Drittgeborener hat er mit der 1848er Revolution, gab es nämlich die Frage, also sein einer Bruder war kinderlos, das heißt, der zweite Bruder ist auf der Thronfolge und der versucht ganz intensiv zu der Zeit, den Bruder von der Thronfolge ausschließen zu lassen, damit er auf den sozusagen in die Thronfolge kommt. Das heißt, es gibt einen echten Punkt der Kompensation bei ihm und hat auch ein großes Interesse daran, so eine Form von imperialen Gesten auch in diesem Klosterhof aufzuzeigen. Und das war ja jetzt die Frage nach dem wissenschaftlichen Interesse. Karl von Preußen kauft von seinem Lehrer Menno von Minutoli den Goslarer Kaiserthron. Der steht heute wieder in Goslar in der Residenz und also in dem Bau. Kauft den von dem Lehrer und schreibt dazu eine wissenschaftliche Abhandlung. Die Frage ist aber, also die genügt eigentlich den durchaus wissenschaftlichen Ansprüchen, so mit Quellen und Rückverweisen und mit Thesen, Hypothesen, Argumenten. Und da ist er wirklich auch sehr, sehr stringent, aber er hat natürlich eine Idee dabei, eine Absicht dabei, warum er diese Abhandlung über diesen Kaiserthron schreibt. Ihm ist es wichtig, über diese Abhandlung, die, wie gesagt, wissenschaftlichen Anforderungen durchaus dieser Zeit entsprechen, er durfte ja sowieso nicht studieren als Prinz, er hat das Interesse daran, das als ein authentisches Stück darzustellen und das schreibt er direkt am Ende, also ist es jetzt wirklich klar, dass dieser Thron, den er dem Kaiser Heinrich III., Salierkaiser, zuordnet, dass dieser Thron tatsächlich zu Kaiser Heinrich III. Gehört. Und es gibt natürlich auch eine Interessenslage an Heinrich III., weil Heinrich III. Der letzte souverän agierende, also in der preußischen oder russischen Geschichtsschreibung der letzte souverän agierende Kaiser war. Also vor dem, der nach Canossa gegangen ist und das Knie beugen musste vor dem Papst und im Investiturstreit eben nicht so gut aussah für die preußische Geschichtsschreibung. Und das war eben wichtig, dass sozusagen der noch alle Macht hatte. Und insofern ist dieses wissenschaftliche Interesse auch wiederum mit einem Authentifizierungsinteresse verbunden. Das ist nämlich der Kaiserthron und der gehört jetzt ihm. Also der stand eben auch stand zuvor im Palais in Berlin in seiner Waffenkammer, hat eine große Waffenkammer gehabt, also Waffensaal, war auch also ein manischer Sammler von Waffen und man konnte sich die auch angucken in dem Berliner Palais und holt dann mit dem Bau des Klosterhofes, da sind wir schon 1850 allerdings, holt er diesen Kaiserthron in den Klosterhof und positioniert ihn da. Also hier ist so ein imperialer Anspruch mit diesem Thron, dessen Authentizität er ja auch selbst bestätigt.
Ich habe noch eine Nachfrage zu dem, jetzt wirklich sehr speziell, zu diesem Phänomen. Für wen oder auf wen hin schreibt denn dieser Prinz von Preußen diese Abhandlung? Also wer soll die denn lesen? Also so, das hat er jetzt wirklich im engeren Sinne auch ein wissenschaftliches Publikum oder Experten da vor Augen oder ist es eigentlich doch eher sozusagen an die eigene Klientel gerichtet? Also ist es sozusagen ein nach innen gerichtetes Schritt? Wird es gedruckt oder was passiert mit so einer Art von Abhandlung? Ja.
Also es ist nicht gedruckt worden, aber es war für den Druck gedacht. Das kann man an dem Manuskript sehen. Und das ist auch ediert worden, in den 1990er Jahren ist es ediert worden, aber man kann es eben auch sehen, dass es für den Druck gedacht war. Warum es dann am Ende nicht gedruckt wurde, können wir gar nicht sagen, aber auch, also das Interesse an diesen Artefakten gab es ja eben doch und eben die Frage, wo sortieren wir es denn hin, zeitlich auch? Also mit wem, mit welcher Kaiserfigur verbinden wir denn diesen Thron? Also der riskierte eingeschmolzen zu werden. Es ist also Metall, also Bronze aus Bronze und eine Steinkombination, und der riskierte eben als Altmetall eingeschmolzen zu werden, wenn nicht eben sein Lehrer ihn über zwei Schritte noch gerettet hätte von einer Gelbgießerwitwe. Ja. Und das heißt, es gab natürlich ein Interesse daran, es gab auch eine wissenschaftliche Untersuchung eines Chemikers zu den Metallen, also von Klapproth, und insofern gab es schon auch ein historisches und wissenschaftliches Interesse daran, und auch das Wissen darum, weil es ja auch zugänglich war über seinen, sozusagen in seiner Waffenhalle, in seinem Berliner Palais, also es gab die Kenntnis darüber auch und das Interesse daran. Aber wie gesagt, diese Abhandlung ist nie gedruckt worden. Warum nicht, ist nicht klar, weil er hat sie in den 1830er Jahren ungefähr hat er sie geschrieben.
Sie merken, jeder Bestand hat so seine eigene verrückte Geschichte, und bevor wir das Mikro ins Publikum geben, würde ich, glaube ich, jetzt erstmal so eine letzte Frage stellen zum Basler Münsterschatz. Und zwar, weil der ja nochmal A, ziemlich wertvoll ist und B, eine wirklich interessante Geschichte hat, weil er 300 bis 400 Jahre eingeschlossen war und niemand wusste am Ende, dass es überhaupt ihn gibt. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen erklären hier, was das mit diesem Basler Münsterschatz auf hat. Und dann, glaube ich, haben wir Grundlage für alle anderen geschaffen, Fragen zu stellen.
Also Sie sehen auch, es sind immer sozusagen Sachen an einem Ort, die an einen Ort kommen, und dann Sachen, die sich bewegen durch quasi durch Europa. Und der Basler Münsterschatz bewegt sich eben ab 1836 eben auch durch Europa. Zuvor ist aber sozusagen, sind alle Vasa Sacra und alle Reliquiare des Basler Münsterschatzes nach der Einführung der Reformation in Basel verschlossen worden in der Sakristei. Und warum? Weil sich die Stadt und das Domkapitel darüber gestritten haben, wem dieser Schatz gehört. Und also wer hat Zugriff? Das ist ja auch monetär nicht uninteressant, weil das ja Edelmetalle sind und edle Steine. Und der Schatz wurde eben aufbewahrt, also anders als die Vasa Sacra, also Kelche, Patenen oder so, die sind eingeschmolzen worden, aber eben dieser sozusagen Reliquienschatz ist eben aufbewahrt worden, weil nicht klar war, wer einen Zugriff drauf hat, und niemand wollte das an den anderen abgeben, also die Stadt der Bischof, der zu der Zeit schon längst nicht mehr in Basel residierte. Und das blieb dann tatsächlich so eingeschlossen in der Sakristei oder in einem sozusagen verschließbaren Ort, und es wurden immer mal wieder in Abständen von 100 Jahren immer mal wieder Inventare angelegt, und man hat auch klar gemacht, sich, dass da ein bisschen was fehlt und hier was runtergefallen ist, aber irgendwann hat man den dann aufs Rathaus geholt 1827, um ihn eben nochmal zu inventarisieren, und dann ist es passiert, dann streiten sich Basel-Land und Basel, also gibt so eine Art Bürgerkriegssituation, die dazu führt, dass Basel-Land und Basel-Stadt, das ist sehr schweizerische Geschichte gerade, sich teilen. Und es gibt die sogenannte Kantonsteilung, während der Staatsschatz, also das gesamte Vermögen des ursprünglichen Kantons Basel, aufgeteilt wird nach Maßgabe der Einwohner, ein Drittel, zwei Drittel. Und dann wird eben ein Drittel des Schatzes geht an die Stadt, zwei Drittel an Basel-Land. Und erst da mit der Entscheidung, mit einer Schiedsgerichtentscheidung, wird dann beschlossen, dass es eben nicht sozusagen es gehört, es ist Staatsvermögen quasi, und deswegen darf der Schatz geteilt werden. Und dann muss natürlich Basel-Land die eigene Regierung wieder oder die Strukturen aufbauen, auch kommunale oder überhaupt sozusagen Strukturen überhaupt, um regieren zu können, und braucht Geld, und an der Stelle wird dann der Münsterschatz in die Versteigerung gegeben. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt dafür, dass eben eines der letzten großen Schatzkonvolute noch, die zusammenhängend waren, eben 1836, zwei Drittel davon unter den Hammer gekommen sind.
Und dann teilweise nach Deutschland kommen.
Genau, das okay. Heinrichskreuz aus dem Basler Münsterschatz von Karl von Preußen kann man heute noch im Kunstgewerbemuseum sich anschauen übrigens.
Dann gebe ich das Mikrofon jetzt mal ab.
Vielen Dank für Ihren Vortrag, das war sehr interessant. Sie haben ja mittelalterliche Reliquien oder Relikte verbunden mit modernen oder nachmittelalterlichen Inanspruchnahmen. Ich war etwas erstaunt über Ihre erste, Anführungsstriche, suggestive, Ausführungsstriche, Frage. Wer findet das Mittelalter dunkel? Wenn wir ja anfangen, römische Zeit, 467, glaube ich, war es, da ging das Weströmische Reich zugrunde, ab dann beginnt etwa Mittelalter und das geht ja bis Luther, also 1000 Jahre. Waren diese 1000 Jahre dunkel und ihre Fenster sind ja nun wirklich helle Erscheinungen in diesem Mittelalter. Könnten Sie das mal näher zusammenbringen?
Ja, ich wollte natürlich nicht sagen, dass das Mittelalter dunkel ist. Es war tatsächlich ein bisschen suggestiv. Ich wollte eigentlich fragen, sozusagen, wie wird uns das Mittelalter präsentiert in Ausstellungen, in großen Ausstellungen, wenn es um das Mittelalter geht? Und das war quasi die Frage. Und es gab jetzt in Magdeburg eine Ausstellung zu den Prämonstratensern, die Geschichte der Prämonstratenser auch. Und es war ganz interessant, dass solange es um die mittelalterliche Zeit, also bis 1500 ging, war es immer ganz dunkel, die Räume. Und dann kamen wir in den Barock, dann wurden die Raumgestaltungen Licht und golden und gelb. Also insofern ist das ein Beispiel für die stereotype Ausstellung von Mittelalter, jenseits von konservatorischen Aspekten natürlich, wo man abdunkeln muss und Buchmalerei darf man natürlich nicht so hell beleuchten. Aber es ist eigentlich immer, wenn es um eine Mittelalterausstellung geht, dann ist die verbunden mit der sozusagen Abdunklung der Räume und so. Das ist eigentlich, das darauf zielte das so ein bisschen. Es ging nicht um das finstere Mittelalter. Also darüber wollte ich, das war gar nicht mein Ansatz, sondern eigentlich schon wieder so ein projektives Moment, dass man sagt, dass es dunkel positioniert wird in der Ausstellung.
Ich würde ergänzend da sagen wollen, also Mittelalter finster, das ist sicher so eine Idee, die in den Köpfen der Leute rumschwirrt, die natürlich so nicht stimmt. Die Farbverglasung mittelalterlicher Kirchen geben Räumen teilweise einen wunderbaren Farbeindruck, der natürlich dunkler ist als eine Blankverglasung. Und im Barock bestand ein großes Interesse an hellen Räumen, was für viele mittelalterliche Glasmalereien dazu führte, dass man sie rausgenommen hat. Entweder hat man sie woanders hingesetzt oder schlimmstenfalls hat man sie auch zerstört. Und das denke ich, das ist in der Ausstellung sicher auch so die Idee gewesen, die barocken Räume sind heller als die mittelalterlichen. Aber es gibt es auch für viele Kirchen, dass man dann so ab dem 1500 rum, dass man sagt, von den jetzt Eigentümern, sage ich mal, nehmt doch mal die vielen Retabel weg, die hier noch stehen und nehmt doch mal was weg, das ist alles so dunkel, wir wollen das alles heller haben. Aber das ist nicht dunkel im Sinne von finster, sondern das ist einfach halt eine Ausstattung, die natürlich auch eine katholische Kirche, also die Kirchen vor der Reformation, waren natürlich auch voll mit Retabeln zum Beispiel und dann halt mit, die meisten Kirchen waren farbverglast. Und das gibt natürlich einen etwas dunkleren Eindruck, aber ich würde den nicht mit finster in Verbindung bringen. Also das ist, glaube ich, das wird immer so suggeriert, aber das glaube ich, das kann man so nicht im Raum stehen lassen.
Ja, das ist hier wahrscheinlich ganz in die falsche Richtung gelaufen.
Und ich gebe Ihnen das war nicht ein Vorwurf an Sie, um Gottes Willen.
Vollständig recht, das gebe Ihnen recht. Aber es hat natürlich auch sozusagen, die hellen, lichten Räume haben natürlich auch was damit zu tun, dass die Leute ihre Gesangsbücher lesen sollten. Daran ging es sozusagen auch ein Aspekt der Gottesdienstordnung und so, also da kommen viele Dinge zusammen, darum ging es mir gar nicht, das war tatsächlich ein suggestiver Einstieg und diesen Wunsch nach hellen Räumen, den kann man tatsächlich auch quellenmäßig durchaus nachvollziehen und ich habe das auch nachvollzogen für die Zürcher Gesellschaftshäuser, was es darum geht, einfach sozusagen einen richtigen Wechsel zu haben, einfach auch es ist am Ende auch eine Mode, also dass man orientierte sich eben in der Schweiz auch sehr stark in dieser Zeit, wo schon Glasmalerei gesammelt wurde andernorts, sehr stark an aristokratischen Ausstattungsmoden, die mehr aus Frankreich kamen und eben sich nicht verbanden mit dieser Form der Scheibenausstattung und eben auch alles andere, was dazugehört, also Holzfurniere und so weiter. Also ja, da gebe ich Ihnen vollständig recht.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, was hinter dieser Frage nach finsterem oder hellem Mittelalter steht, ist ja die Frage von Mittelalter als Abgrenzungsraum, als das andere, das finstere, mittelalterliche Zustände etc. Sie hatten Valentin Gröbner erwähnt, den Historiker, der ein ganz, wie ich finde, ganz tolles Buch geschrieben hat, das Mittelalter hört nicht auf. Und daran anschließend wäre meine Frage, können Sie für diese Sammler, über die Sie gesprochen haben, können Sie da was sagen, ob die sich in direkter Kontinuität sehen, ob die sich eher in Abgrenzung, also ist das Mittelalter für die abgeschlossen, läuft das Mittelalter weiter? Sie hatten die Spolien erwähnt, die ja auch beide Deutungen zulassen. Man stellt sich in eine Tradition, aber sie sollen auch noch als das andere erkennbar sein. Also ist das Mittelalter für diese Sammler was Fernes, was Nahes? Welche Rolle spielen da diese Sammlungen?
Also das Mittelalter hat ganz viele Momente, die sich, je nachdem wer darauf guckt, auch wenn ich jetzt nur aufs gotische Haus gucke, immer unterschiedliche Aspekte hat. Also für Franz war es wichtig, das ist eine ständische, sozusagen ein ständischer Aspekt. Also für ihn verbindet sich eine ständische Verbindung mit dem Mittelalter. Also hat ein Interesse daran, eben seine Genealogie sehr weit nach hinten zu verschieben. Also die Sachsen sind seine Genealogie, deswegen hat er auch eine Verbindung nach England, weil eben also Saxon Style ist eben auch der gotische Stil. Und er hat halt einfach diesen ständischen Blick auf das Mittelalter. Ne? Also ich hatte ja schon gesagt, es ist ästhetisch und motivisch Mittelalter, aber die Scheiben sind aus dem 16. Jahrhundert, ja? Also aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mitunter. Sein Architekt Erdmannsdorf, von dem ich vorhin schon sprach, also der sehr stark eine völlig andere Richtung sind, für den ist Mittelalter das Barbarische, ja, also der kann das überhaupt nicht leiden. Ich habe seine ganzen Reise sozusagen Berichte nachvollzogen und immer wenn es um Gotik geht, ist es der barbarische Stil. Das ist also und das ist alles sozusagen im Vergleich zum Neuen noch nicht und es ist alles alt. Das heißt, der hat einen ästhetischen Zugang zum Mittelalter, ja. Also es ist das, was man in der Zeit von der Gotik dachte. Das ist der barbarische unzivilisierte Stil, das sozusagen um Ende des 18. Jahrhunderts, ja. Und dann gibt es eben noch Lavater, der ja sehr eng befreundet war, der Zürcher Pfarrer und Physiognom, der schreibt, für den verbindet sich mit Mittelalter Handlungsaxiomatiken, ja. Also das ist sozusagen, man verhält sich einfach und gut und das heißt, wir haben schon an einem Ort drei Punkte unterschiedlichen Ideen, was Mittelalter bedeutet. Und für den, also Erdmannsdorf hätte am liebsten gesagt, das muss aufhören, das Mittelalter, weil es ganz barbarisch ist. Und für Fürst Franz war es eben so wichtig, weil es sich mit diesem ständischen Gedanken verband. Und eben Lavater mit dem, früher war alles gut, wir können es nicht zurückholen, aber wir müssen uns irgendwie daran orientieren. Also wir haben da schon drei Punkte. Und wie gesagt, also an jedem dieser Punkte habe ich eben versucht, auch unterschiedliche Motivationen aufzudecken. Und für Karl war es eben auch, er lässt auch so eine Pseudokopie, Mosaik anfertigen von der Hagia Sophia. Also da ist nochmal dieses byzantinische Kaisertum, was da aufscheint. Er verbindet halt einfach das Westliche mit dem byzantinischen Kaisertum, packt er den Goslarer Kaiserstuhl und diese Kopie eines Mosaikes aus dem über dem Kaisertor an der Hagia Sophia, also oder einem Allusion dieses Mosaiks. Also auch da ist nochmal eine ganz andere Interessenslage, Intentionsfeld, was natürlich trotzdem auch mit Zufällen zu tun hat. Und ja, also wie gesagt, das sind alles, hört wahrscheinlich nicht auf, aber es sind immer sozusagen diese ganz unterschiedlichen sozusagen Hinwendungen zu bestimmten Ideen oder Gedanken, die man damit verfolgt, die durchaus eben auch durchaus ästhetisch sein können, weil gerade bei dem Klosterhof gibt es so einen Heimatforscher, der sagt, da ist wirklich echtes Mittelalter entstanden. Und das ist alles neu, also alles zusammengefügt. Das ist so eine Synthese aus Alten und Neuem. Aber der sagt, da ist wirklich echtes Mittelalter rausgekommen bei. Ja? Also 1870 sagt er das und dachte, hier. Also wir bewegen uns in der Zeit. Ne?
Ja, vielen Dank für die Erhellung, die Sie in Ihrem Vortrag dargebracht haben. Ich hätte gerne gewusst, welche Rezeption oder welche Wahrnehmung zum Beispiel in dem Kliniker Schloss gegeben waren. Also was für ein Leben hat dort stattgefunden, innerhalb dessen dieser Kreuzgang, dieses wiederhergestellte Mittelalter überhaupt wahrgenommen wurde. Also ich habe keine Ahnung, wie das preußische Hofleben vonstatten ging. Also dieser Prinz, der Ambitionen hatte, imperiale Ansprüche hatte. Wie darf ich mir das vorstellen? Hat er eine Party gegeben oder mehrere? Also wie war das?
Ja, das, danke für die Frage, weil wir das ist so ein bisschen runtergefallen, die Frage der Zugänglichkeiten. Oder sozusagen das ist eine von so wahnsinnig vielen Fragen. Und ich fange ganz kurz im gotischen Haus an, also oder in diesen Schlössern. In das Schloss in Wörlitz kann man rein, wenn man die Kastellanen fragt, und man darf da rein. Man muss sich bestimmte sozusagen verhalten, aber man kann durch das Schloss geführt werden. Ich weiß, Sie wollen das mit dem Klosterhof.
Nein, die damalige Zeit. Also
ich möchte länger darauf hinführen. Bei dem gotischen Haus musste Fürst Franz sagen, die dürfen da rein. Und dann gab es Reisende, die tatsächlich mal rein durften und sagen, aber nur unter Genehmigung. Und dann gibt es eben auch ein paar Reiseberichte, die darüber schreiben. Also wir wissen das, dass da ein paar Leute drin waren, aber dass es nicht ein offizieller Repräsentationsort war. Aber der ist natürlich, alles, was ich nicht sehe, wird umso interessanter, weil ich weiß, dass es da ist. Ja? Und in Glienicke ist es der Fall, dass das war ja so ein bisschen das Landhaus von Karl und seiner Frau, und der Klosterhof hat eine extrem eingeschränkte Öffentlichkeit, und dann gibt er in den 1865 gibt er eine Führung für den historischen Verein und gibt eine Führung, und da ist ein Riesenandrang, und dann gibt es da 10 Jahre nochmal später eine Führung dazu, und da ist nochmal ein Riesenandrang. Das heißt, das ist kein öffentlicher Ort, während der Park halbwegs öffentlich war, konnte man rein, und aber man kam nicht in diesen Klosterhof tatsächlich. Das war so ein Imaginationsraum von byzantinischem und westlichem Kaisertum und irgendwie aber auch Interessenslagen, die er hatte, und es gibt eben Besuche, man weiß über das Besucherbuch, dass es so Besuche gab, wo dann die Verwandten oder der hessische aus Hessen, der weiß nicht, war der Markgraf, war der ja nicht mehr, der war etwas anderes, einfach zu Besuch waren, und man hat dann ist dann da hingewandelt, durch den Park gewandelt, hat dann Tee getrunken. Die Frau von Karl schreibt, ich frühstücke gerne im Klosterhof. Also es waren geschlossene Orte, und so lange wie Karl lebte, war das kein öffentlicher Ort, sondern immer nur eine ganz eingeschränkte Zugänglichkeit hatte die. Man wusste aber darüber, weil man darüber geschrieben hat, eben 1865 in dem Bericht in dem historischen Vereinsblatt und wiederum in dem, der Bär heißt, das ist noch das historische Vereinsblatt von Berlin, das wurde darüber geschrieben, und aber erst in dem Inventarband 1881 der Berliner Denkmäler wird auch tatsächlich ein Inventar aufgenommen. Also insofern ist eine sehr eingeschränkte Zugänglichkeit. Das ist vielleicht auch wirklich ein wichtiger Hinweis darauf, das einfach auch nochmal zu sagen, wer hat eigentlich Zugang, und sozusagen nur nach Maßgabe.
Also Sie haben vorhin dargestellt, es gab einen bestimmten Anspruch mit diesen Sammlungen. Also da wurde ein bestimmter Zweck verfolgt von den Sammlern, aber gleichzeitig gibt es keine Öffentlichkeit. Also nichts, wodurch dieser Anspruch realisiert werden würde.
Es gibt eine Form von eingeschränkter Öffentlichkeit, und die ist auf jeden Fall da. Es wird auch ein Böttiger, der die für die Antikensammlung in Dresden dann der erste Direktor war, schreibt darüber im Kottas Taschenkalender, schreibt er über das gotische Haus. Das heißt, es gibt schon eine Öffentlichkeit. Und ich hatte eben auch gesagt, sozusagen dieser historische Verein wird geführt und es gibt einen Bericht darüber. Es gibt eine Öffentlichkeit und es gibt auch diese, eben wie gesagt, es gibt der Gäste, die da empfangen wurden. Also da wurden ganz viele Künstler empfangen. Der Komponist Meyerbeer, Humboldt ist oft zu Gast bei Karl. Tieck ist der Vorleser der Königsfamilie. Also es gibt schon auch sozusagen eine eingeschränkte Öffentlichkeit, die aber auch ausstrahlt, die auch erzählen kann, die berichten kann, die nach außen berichten kann. Also es ist so, wie gesagt, da wurden viele, man kann das in diesen Journalen von Glienicke nachlesen, wer war alles da, was haben die gemacht und so. Und dann kann man die Gäste, also das ist Wissenschaft, Künstler, Architekten, also alles durch die obere Gesellschaft durch.
Multiplikatoren.
Sogenannte Multiplikatoren.
Ja, vielen Dank. Vielleicht muss ich zuerst sagen, dass hier die philologische Fraktion sitzt und ich fand das sehr faszinierend. Vielen herzlichen Dank, weil ich ein ganz schlechtes Gewissen bekommen habe, als ich das Gespräch gehört habe, weil mir klar geworden ist, dass wir uns tatsächlich nie mit diesen objekthaft künstlerischen Rezeptionen des Mittelalters oder nur sehr bedingt beschränkt haben, weil zeitgleich zu den Phänomenen, die Sie darstellen, ja ab dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts die philologische Rezeption des Mittelalters stattfindet. Und zwar auch mit einem Epizentrum in der Schweiz. Ja, Bodmer, Breitinger, Lassberg und so weiter. Und die auch, für die es auch wichtig ist, dass sie noch in diesem alten Reich sind, was Sie auch betont haben. Und jetzt interessiert mich einfach, weil ich das Buch nicht gelesen habe, also gibt es Beziehungen zwischen diesen objekthaft bildkünstlerischen Dingen? Also ich kenne nur die Kunstsammlung der Boissarets, ne, und das, was Lassberg auch damit mitgenommen hat. Also da gab es Berührungen, auch glaube ich für die philologische Bewusstsein, aber das mit dem gotischen Haus war mir total neu und so weiter. Reflektieren Sie diese Zusammenhänge in dem Buch? Es ist ja faszinierend, dass sozusagen diese Bildwissenschaften und die Textwissenschaften so erstmal wenig voneinander wussten. So, genau.
Ja, Bodmer Breitinger ist natürlich sehr wichtig, weil sie natürlich auch Zürcher Gelehrte sind, die sich ja mit dem Mittelhochdeutschen befassen, die ja auch sagen, Walter von der Vogelweide ist eigentlich, das ist dem Helvetischen sehr nah und also das ist auch so ein, ja, auch so eine Kompensationsding, dass er sagt, dass es, also weil die haben immer ein bisschen, also weil eben die Schriftsprache anders ist als die gesprochene Sprache, ist das für die einfach der Punkt, die sich mit der Schweizer Geschichte verbindet, insbesondere der manessischen Handschrift, also der Manesse-Handschrift, die im Übrigen von Usteri auch nochmal so in Teilen so ein bisschen abkopiert wird. In Paris damals lag die noch, also Heidelberger Liedhandschrift, können Sie besser erklären, was das ist. Und das ist tatsächlich auch wichtig für Usteri, also das ist sozusagen sein Umfeld. Und ich reflektiere das nur am Rande, wenn es wichtig ist. Also ich denke natürlich über Tieck nach, ich denke über sozusagen Bodmer Breitinger kommt ganz kurz vor. Also ich versuche so ein bisschen ein kulturelles Tableau mir anzugucken, wo es nicht allein um die Objekte geht, sondern auch, was haben die gelesen, was haben die rezipiert, was war in der Bibliothek von Franz an Literatur da, worauf konnte er sich beziehen, das interessiert mich natürlich auch, weil ich natürlich den Kontext mir erschließen muss, in dem er bestimmte Sachen macht, also hat er hat sich ja auch mit der englischen Geschichte befasst, was hat er da eigentlich da, und für Franz ist es sehr schön, dass die Bibliothek in zwei Stufen nachvollziehbar ist, sodass man weiß, was er gelesen hat oder in welchem Horizont er sich bewegt. Er hat das sicherlich nicht alles gelesen, aber sozusagen, es geht ja um Diskurse. Und insofern interessiert mich das natürlich auch, aber ich gehe natürlich nicht in die Philologien rein. Ich gucke mir an, was ist sozusagen das kulturelle Umfeld von Usteri, ist natürlich Breitinger, Bodmer sind natürlich die wichtigen Personen, da, mit denen wird er groß. Ja, also, ja.
Ja, also erstmal vielen Dank, das war bis jetzt sehr interessant und mich würde noch interessieren, also Sie haben gesagt, dass das Mittelalterbild in der vornapoleonischen Zeit nicht national geprägt war, sondern sich auf das Mittelalter insgesamt oder so bezogen hat. Welche räumliche Vorstellung hatte man vom Mittelalter und hatte man eine klare zeitliche Vorstellung vom Mittelalter? Was war für die, was bedeutete Mittelalter dann für die?
Das ist jetzt wirklich eine Frage, die ich, muss mich erst kurz sortieren, welches Mittelalter wir teilen. Von wem reden wir denn jetzt hier? Sozusagen, wo reden wir? Reden wir in der sozusagen deutschen Staatswissenschaft bei Justus Möser, der sich mit Karl dem Großen befasst als sozusagen Reichseiniger? Über wen reden wir? Es ist so ein bisschen schwierig, also sozusagen das Feld zu eruieren, was Mittelalter ist. Also ich befürchte, diese Frage muss man partiell und punktuell beantworten, sonst sitzen wir hier morgen noch.
Also es gab kein einheitliches Bild von Mittelalter.
Es gibt vielleicht ein Bild von Genealogien, von Vergangenheit, einheitliches Bild vom Mittelalter. Ja, man kann sagen, dass es so, Kurshistorikerinnen holen dann immer Vasari aus der Tasche, wo es einfach darum geht, das ist das Medium Evum, also das ist sozusagen das, was in der Mitte ist zwischen Antike und dem, was man überwinden muss, dann also sozusagen mit der Kunst sozusagen der Medici-Zeit in Florenz und so. Also es gibt schon, die Begrifflichkeiten tauchen ja, sie sind ja älter, ne? Also Mittelalter ist ja keine Begrifflichkeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts oder auch gotisch ist ja auch keine Begrifflichkeit aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Ja? Also es ist halt einfach, ich würde mich da jetzt nicht sozusagen weiter aufs Terrain wagen, so, hier mal in Kürze das zu umreißen.
Dann gehen wir wahrscheinlich mit der Verabredung heute noch raus, dass wir noch mehr lesen müssen. Vor allen Dingen zur Länge des Mittelalters. Frau Cardenas, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Sie haben uns, glaube ich, heute sehr, sehr viel mitgegeben und sehr, sehr spannend erzählt. Und manchmal sage ich an dieser Stelle, jetzt gerade im Februar, wir machen eine Pause, machen wir aber gar nicht. Jedenfalls nicht so ganz. Wir haben am 26. März, kurz nach der Buchmesse, Philipp Lehner zu Gast mit dem Buch Kaffee Marx, und dann geht's gleich auch im April weiter. Also ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder da sind, und wünsche einen schönen Abend.